Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie geht Wohnprojekt? Wie kann der Wunsch, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen, Wirklichkeit werden? Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte sowie weitere Fachleute geben Auskunft. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Unser Thema diesmal: gemeinsam, nachhaltig und vernetzt wohnen, querbeet durch ein neues Wohnprojekt. Und ich spreche mit Eva Kern und mit Heike Virchow im Wohnprojekt querbeet Lüneburg. Hallo Eva.
Hallo Tom.
Hallo Heike.
Hallo Tom.
Schön, dass ich hier bei euch sein kann, dass wir uns hier im Wohnprojekt querbeet vor Ort treffen. Wie realisiert ihr, Achtung, rhetorische Frage, wie realisiert ihr im Querbeet-Wohnprojekt eure Ziele, gemeinsam, nachhaltig und vernetzt wohnen? Darum geht's. Wir sprechen über eure Finanzierung, über euren nachhaltigen Hausbau und darüber, wie sich Querbeet nach innen und außen vernetzt. Heike und Eva, ihr habt mich jetzt schon durchgeführt, hier durchs Haus, durch die Häuser, das Nordhaus, das Südhaus. Ich habe den Innenbereich kennengelernt, die Gemeinschaftsräume und wir sitzen jetzt bei dir, Heike, hier in deiner Wohnung im Wohn-Esszimmerbereich. Um uns herum stehen, ich hoffe, ich darf das sagen, durchaus noch Kartons. Und ja. Im Flurbereich liegt auch noch das eine oder andere. Ich habe, Eva, dich jetzt gar nicht gefragt, ob Karton auch für dich noch ein vertrauter Begriff ist.
Ja, sehr vertraut. Tatsächlich wohne ich da sogar im Nordhaus, was später eingezogen ist als das Südhaus. Das heißt, bei mir gibt es auch noch einige Kartons zu finden und auch fehlende Lampen.
Also Nord- und Südhaus, du im Nordhaus und Heike, du im Südhaus.
Genau.
Wir hören zwischendurch noch Handwerker, die hier an den Balkonen sägen und schrauben. Das gehört dazu, wenn man ein Interview auf einer noch fast Baustelle führt. Es ist trotzdem eine fröhliche Stimmung hier. Ich bin über das Gelände gegangen hier, habe mir den Garten auch angeguckt, die Flure beobachtet und so. Es ist, glaube ich, alles noch neu und frisch. Es riecht auch noch so ein bisschen nach so eine Mischung aus Zement und Stroh. Aber da könnt ihr nachher vielleicht erklären, wieso. Eva, kannst du uns sagen, wer du bist?
Ich bin Eva, ich bin seit rund 8 Jahren in Lüneburg, habe hier verschiedene Tätigkeiten gehabt. Ich war an der Uni, als ich neu in Lüneburg war, habe ich hier angefangen zu promovieren, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit ganz lange beschäftigt, bin selber vor 6 Jahren in ein erstes Wohnprojekt eingezogen, was ich noch nicht mit geplant hatte, was das Haus der Kulturen ist in der Innenstadt. Und da gerade ausgezogen in ein Projekt, wo ich von Anfang an mit beim Planungsprozess dabei war, also auch da Neuigkeitsfaktor und wir lernen uns gerade erst so richtig kennen. Und ansonsten bin ich in der Stadt beschäftigt mit dem Thema Bürgerinnenbeteiligung, was mein Herzensanliegen ist.
Du bist bei der Stadt angestellt, hier in Lüneburg, ne? Zum Thema Bürgerbeteiligung.
Ja.
Ist ja ein interessanter Job. Ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Stadt in Deutschland einen Menschen hat, zuständig für Bürgerbeteiligung.
Gibt es in verschiedenen Städten, aber tatsächlich ist es auch neu in Lüneburg selber. Die Stelle ist ganz neu geschaffen. Mhm. Ich habe vor 9 Monaten ungefähr angefangen, war vorher schon viel in Ehrenamtsbereichen aktiv und das ist für mich ein neues Tätigkeitsfeld, was aber auch unheimlich Spaß macht zu entdecken.
Und das hier ist dein zweites Wohnprojekt in Lüneburg, das ging so schnell gerade, oder dein drittes?
Mein zweites. Ich habe zuerst ganz klassisch in einer Studi-WG gewohnt, als ich nach Lüneburg gekommen bin, dann in einer weiteren WG und danach bin ich ins Mosaikhaus der Kulturen, was auch neu eröffnet wurde und was unten eine offene Begegnungsstätte mit auch Kulturveranstaltungen und diversen Angeboten hat und oben drüber gibt es 15 Wohnplätze. Deswegen Wohnprojekt, da bin ich mit eingezogen. Das war zuerst ein Scherz, da ziehen wir als Gründerin mit ein und dann habe ich das realisiert. Und da bin ich gerade ausgezogen, um sozusagen mein eigenes Wohnprojekt mit einzuziehen.
Und du bist hier fast von Anfang an dabei gewesen bei diesem Querbeet-Wohnprojekt, ne?
Genau, ich bin im Oktober 2019 offiziell mit dazugekommen zu den verschiedenen Treffen, die es da schon gab. Und Querbeet selber hat im Januar 2019 so die allererste Infoveranstaltung gehabt, die ersten Menschen, die da mitmachen wollten. Und wir haben uns, also uns im Sinne von, wann habe ich Querbeet, wie habe ich Querbeet kennengelernt, in Form eines Wandelmarktes. Also es gab einen Initiativenmarkt in der Stadt, der auch im Mosaik stattgefunden hat. Also ich bin über mein altes Wohnprojekt zu dem neuen Wohnprojekt gelangt und habe da Menschen getroffen und dann kennengelernt und mit angefangen zu planen.
Heike, wir kommen zu dir. Heike Virchow, Was sollten wir von dir wissen? Erzähl uns was.
Ja, also beruflich vielleicht, um damit anzufangen. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, arbeite freiberuflich als Texterin und Lektorin im Bereich Unternehmenskommunikation. Meine Schwerpunkte sind Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte seit ungefähr 2 Jahren. Und das mache ich mit wachsender Begeisterung. Ich bin nach Lüneburg über Umwege gekommen, sagen wir mal so. Und auch auf Querbeet bin ich durch Zufall gekommen, tatsächlich.
Vor eurem Haus gibt es einen großen Parkplatz. Auf diesem Parkplatz steht ein großes Auto. Wolltest du dazu noch was sagen?
Ja, das ist was man vielleicht über mich wissen muss. Also ich habe einen Campervan und liebe Camping, liebe unterwegs sein und draußen sein. Und habe, bevor ich hier eingezogen bin, 1,5 Jahre in meinem Auto gewohnt und bin durch Deutschland und Europa damit gefahren, mit sehr großer Begeisterung. Vorher war ich in einem Altbau, in einer großen Wohnung in Hamburg, die ich dann aber mit Begeisterung verlassen habe, weil es mich unheimlich nach draußen gezogen hat. Und dieses Leben im Auto war wirklich sehr lebensverändernd für mich tatsächlich und auch wieder ein großer Schritt, in eine Wohnung zu ziehen, aber wenn irgendwo, dann hier zu Querbeet.
Erstmal danke für diese kurzen Darstellungen und eure Offenheit. Eva, was waren deine Motive für das Wohnprojekt Querbeet?
Ich bin selber im Dorf aufgewachsen und habe es geliebt, Nachbarschaften zu kennen und Menschen immer wieder zu treffen und zu wissen, wer nebenan wohnt. Das habe ich im Mosaik ja auch gehabt. Mit dem Unterschied, dass da sehr viele ein- und ausgezogen sind, weil es auch das Konzept des Hauses war, Haus der Kultur und Menschen zusammenzubringen, Begegnungen zu schaffen und immer wieder wechselnde Nachbarschaften zu haben. Und da habe ich gemerkt, das ist einerseits total faszinierend und andererseits auch irgendwann anstrengend, nicht mehr genau zu wissen, wann jetzt wie wer ein- und ausgezogen ist. Und da habe ich gemerkt, dass es in Querbeet für mich einfach so ein Ankommen ist, im Sinne von, wir haben uns schon 3 Jahre vorher immer wieder mal getroffen, wenn auch sehr viel digital ist, vielleicht auch nochmal ein spezielles Thema, sich unter Corona gemeinsam auf den Weg zu machen. Und jetzt aber auch zu wissen, ich ziehe irgendwo hin, wo ich schon ganz genau weiß, wer hinter der nächsten Tür wohnt und die Person schon kennengelernt habe, sie nochmal anders wahrzunehmen, sie nochmal anders zu erleben. Aber ich weiß, wer es ist.
Ist das nicht auch ein Stückchen soziale Kontrolle? Also kann genau das, was du beschreibst, nicht auch gerade nicht so schön sein?
Das auf jeden Fall. Also natürlich kann ich auch sagen, jetzt weiß die ganze Nachbarschaft, dass ich zu Hause bin, weil sie mich über den Flur hat laufen sehen. Ich finde das persönlich aber auch sehr schön, weil ich weiß, hier geben wir aufeinander Acht. Wir wissen, wenn wer da ist, wenn wer nicht da ist, vielleicht auch nicht Bescheid gesagt hat, ich fahre jetzt mal in Urlaub, macht man sich Gedanken. Und das ist für mich auch eine Art von gemeinschaftliches Leben, wie ich es mir vorstelle, nicht als Kontrolle, sondern als Miteinander und Miteinander denken, miteinander aneinander denken.
Und konkret, du kannst auch die Tür zumachen und dann ist sie zu.
Ja, genau. Ich bin selber in eine WG gezogen. Also ich habe mit einer Freundin zusammen 2 Wohnungen, die wir zu einer Wohnung gemeinsam gemacht haben. Wir leben da gerade mit 3 Erwachsenen und 2 Kindern. Und haben eine WG in einem Wohnprojekt gegründet, mit bewusst, jede Person hat auch ihr Zimmer und hat ihren Rückzugsort. Und das hat für mich tatsächlich auch die Bedeutung des Wohnprojekts ausgemacht, zu wissen, ich habe die Möglichkeit, jederzeit mal die Tür zuzumachen und es ist auch in Ordnung. Und wir haben und entwickeln gerade aus meiner Sicht eine Vertrauensbasis, dass es auch in Ordnung ist, mal zu sagen, schön, dass du gerade an meiner Tür geklingelt hast, aber ich brauche gerade Zeit, um mein Buch fertig zu lesen. Ich komme gerne morgen auf einen Kaffee vorbei.
Ihr habt ja hier vielfältigste Aufgaben und Zuständigkeiten und so. Was ist hier so dein Bereich? Wofür bist du verantwortlich?
Wir organisieren uns gerade in verschiedenen Arbeitsgruppen. Mein Bereich ist einerseits das Thema Vernetzung, also intern zu gucken, wie passieren hier Gruppenprozesse, ist gerade bei uns ein Thema, weil wir ja vom Bauen, vom Plan in die Wohnphase übergehen, da nochmal zu gucken, wie sind unsere Strukturen, wie wollen wir uns eigentlich treffen. Das ist der eine Bereich, in dem ich aktiv bin. Ich bin auch im Bereich Marketing, nennen wir es, obwohl wir es auch Öffentlichkeitsarbeit nennen können, im Sinne von, wie gehen wir nach außen, wie vernetzen wir uns mit anderen Wohnprojekten, also Innenblick, Außenblick. Und ganz konkret bin ich selbst gerade noch aktiv im Begleiten der Übergangsphase Mängelbearbeitung. Auch so ein Bauprozess muss natürlich zu Ende gebracht werden. Und genau, die verschiedenen Kleinigkeiten, die noch da sind, das ist auch noch ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige.
Ja. Eike, was waren deine Motive für querbeet?
Tatsächlich habe ich mich mit dem Gedanken des gemeinschaftlichen Wohnens schon vor über 10 Jahren beschäftigt. Als ich damals von Hessen nach Hamburg gezogen bin, hatte ich eigentlich einen Platz in einem Wohnprojekt schon avisiert. Da habe ich mich dann aber doch noch dagegen entschieden, weil irgendwas stimmte da für mich nicht. Daraufhin bin ich in ein Mehrfamilienhaus gezogen und das war im Corona-Jahr empfunden eine Falle. Also ich war alleine in meiner Wohnung, über mir waren noch 2 Parteien, aber man sah sich kaum, nicht mal im Treppenhaus, ich bekam keinen Besuch mehr. Und da war für mich klar, ich muss ganz anders wohnen. Über verschiedene Gedankengänge kam ich dann erstmal auf den Campervan. Dann trat so dieses gemeinschaftliche Wohnen ein bisschen in den Hintergrund. Andererseits habe ich gemerkt, dass auf den Campingplätzen eigentlich auch genau das stattfindet. Da ist auch gemeinschaftliches Wohnen, wenn auch mit ein bisschen mehr Distanz. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Dann bin ich auf 7 Linden gekommen und noch ein paar andere Projekte, die es so in der Welt gibt, auch in Österreich zum Beispiel. Sowas wäre ja auch schön. Und dann, wenn es jetzt auch noch ökologisch wäre und wohngesund und vielleicht auch nicht so eine ganz kleine Gruppe. Und irgendwie haben alle Wege zwangsläufig nachher zu querbeet geführt.
Mhm. Können wir uns das so vorstellen, du bist mit deinem Campervan hier zufällig vorbeigeguckt und Eva hat gerade die Fahne hochgezogen, oder?
Genau, und ich habe gesagt, Mensch Eva, mit dir möchte ich wohnen.
Nee, es ja, war das können wir uns alle sehr gut vorstellen, was hier passiert ist.
Genau. Nee, in Wirklichkeit war es so, dass ich Lüneburg über eine Bekannte kennengelernt habe. Dann war ich immer öfter hier, dachte, ach, schöne Stadt. Und dann gab es eine Kollegin, die hat sich querbeet mal angesehen als Referenzprojekt für ein anderes Projekt, was sie gerade mit gegründet hat. Und dann rief sie mich an und sagte, du, ich war da gerade bei einem Wohnprojekt in Lüneburg, da sind noch 2 kleine Wohnungen frei. Vielleicht ist dir die eine Wohnung groß genug? Guck dir das doch mal an. Und in dem Moment war ich eigentlich noch gar nicht so weit, weil ich fand es ganz schön, im Auto zu wohnen und dachte, das mache ich jetzt 5 Jahre oder so. Und dann kam querbeet eigentlich dazwischen. Und als ich mich aber dann mehr und mehr damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ja, das ist es irgendwie. Die Leute gucke ich mir mal an. Und dann fing der Kennenlernprozess an von beiden Seiten. Natürlich unter Corona-Bedingungen mit über Zoom und so, aber wir haben das ja hingekriegt. Und ich habe mich dann relativ schnell für querbeet entschieden und querbeet sich dann irgendwann auch für mich.
Jetzt nochmal, was ist querbeet? Also wie viele Leute seid ihr hier und was sind so zentrale Merkmale von querbeet?
Speziell an querbeet ist, glaube ich, schon auch die Größe. Also wir sind 56 Erwachsene und 14 Kinder. Demnächst kommen noch 2 dazu. Das sind dann unsere ersten richtigen Querbeet-Babys. Darüber freue ich mich sehr. Und wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben irgendwann vielleicht auch Meerschweinchen. Und es ist die Vielfalt, ne, die mich sehr, sehr anspricht. Also ich liebe tatsächlich den Kontakt zu Menschen. Und Menschen kennenlernen und was die antreibt, was die mitbringen und wie das dann alles interagiert, das finde ich mega interessant.
Wie haben sich die Leute hier kennengelernt?
Ganz unterschiedlich, glaube ich, Eva, ne?
Genau. Wir hatten einerseits tatsächlich auch die AG Marketing, die sich dafür eingesetzt hat, die Wohnungen an Mann, Frau zu bringen, also aktiv zu bewerben, was es uns gibt und dass wir hier noch freie Plätze haben, freie Wohnungen, die wir wo wir gerne Menschen einladen würden, dazuzukommen. Und wir sind selbst teilweise schon in dem Wohnprojekte-Netzwerk aktiv gewesen, das Lüneburg hat. Lüneburg hat einen Wohnprojekte-Verein, der mitinitiiert wurde aus dem ersten Wohnprojekt in Lüneburg. Lena nennt sich das, Lebendige Nachbarschaft. Und darüber waren wir vernetzt und sind dann auch immer wieder mal angesprochen worden, habt ihr eigentlich noch freie Wohnplätze?
Nochmal ganz kurz zum Bau. Ihr seid betreut worden bei den ganzen Bau- und Planungsarbeiten, ne?
Genau. Wir hatten ein Planungsbüro mit dabei, das tatsächlich auch dafür, für den Startschuss, sage ich mal, gesorgt hat. Es gibt hier das neue Neubauviertel Hanseviertel in Lüneburg, wo vorgesehen war, dass auf dieser Fläche, wo wir jetzt gebaut haben, auch ein Wohnprojekt entsteht. Und das Planungsbüro hat sich den Platz sozusagen gesichert, hatte auch die Idee für die Hausgestaltung, also für das nachhaltige Bauen, hat einen Architekten mitgebracht und hat dazu eine Infoveranstaltung gemacht. Und dann gab es 5 Menschen, die sozusagen seit Anfang an dabei sind und hängen geblieben sind und die sich dann auf die Suche gemacht haben, noch mehr Menschen zu finden, eben zu den 56, die wir bisher sind. plus die 14 bis 16 Kinder, die noch dazukommen und die über Infomessen, Flyer und sonst was dafür gesorgt haben, dass wir hier zusammenfinden und aber auch uns betreut haben im Sinne von dem, was alles zu tun ist mit Bauen. Also wir waren, ein Teil von uns hat noch nie gebaut, ein Teil von uns hat selber schon ein Haus gebaut, da konnten wir unsere gegenseitige Erfahrungen austauschen und auch Pläne moderieren, sind wir begleitet worden. Deswegen ist das für uns gerade so eine Transformationsphase, dass wir ins Selbstverwalten kommen.
Mhm. Und Betreuung hat Plan W gemacht. Volker Holtermann habe ich auch interviewt. Und Volker beschreibt auch sehr genau Erfahrungen mit euch und mit den ökologischen Zusammenhängen hier. Also das ist ganz schön, glaube ich. Wenn man das nachhören will, kann man sich diesen Podcast auch anhören, um das ergänzend zu verstehen. Ne? Stichwort Eigentum, Mietwohnung. Eva, vielleicht kannst du das verbinden. Welche Rechtsform habt ihr hier und warum habt ihr die gewählt?
Wir sind eine Wohnungseigentümergesellschaft. Die stand tatsächlich schon vorher fest. Also die ist über Plan W schon mit entschieden worden. Wir waren zuerst eine Bau-GbR, die wir auch immer noch haben, weil der Bauprozess ja noch nicht abgeschlossen ist. Und die WEG haben wir dann gemeinsam gegründet. Das heißt, wir haben uns auch einen WEG-Vertrag gegeben, gemeinsam ausgearbeitet. Und da gibt es so Regelungen, wie dass eine Eigentumsperson auch in der Wohnung wohnen muss. Es gibt zwei Ausnahmen, weil zwei Wohnungen hier vermietet sind. Und die dritte Ausnahme, dass wir eine Wohngemeinschaft haben, wo eben auch ein Zimmer vermietet ist, beziehungsweise bald zwei Zimmer. Also der Wunsch der Gruppe ist, dass wir, wenn es eine neue Mietperson gibt, die vorgestellt wird, wir nennen es immer das Wir, also um die Gemeinschaft einmal beim Namen zu nennen sozusagen, die heißt bei uns das Wir, dass die Person sich da einmal vorstellt, dass wir da die Möglichkeit haben, auch Bedenken zum Beispiel zu äußern. Konkret auch die Person, die einziehen möchte, uns erlebt, weil wir auch eine Organisationsform haben, die nicht, ich ziehe irgendwo ein und kenne vielleicht niemanden nebenan, sondern wir organisieren uns gemeinsam. Und auch das ist ja ein Prozess, auf den ich mich entweder einlassen kann oder das halt nicht möchte und sage, ich möchte gar nicht so viele Treffen haben, um irgendwas abzustimmen. Das ist mir zu viel, ich habe genug andere Themen, was auch immer die Gründe so sind. Und sich dem vorher bewusst zu machen, man zieht hier nicht nur in eine Wohnung, sondern in ein Wohnprojekt.
Inwiefern ist die Wohnungseigentümergemeinschaft relevant für das gemeinsame Wohnen?
Der WEG sind einige Rechte vorbehalten, die WEG entscheidet. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Außengestaltung von der WEG gemeinsam entschieden wird. Ob es jetzt einheitliche Lampen an den Balkonen gibt oder jede Wohnpartei das selber entscheidet, das ist ein WEG-Beschluss. Ein paar Formalitäten sind da, die wir uns ja selber gegeben haben, indem wir den Vertrag unterschrieben haben, an die wir uns auch halten. Das heißt, auch WEG-Versammlungen finden statt, mindestens einmal im Jahr. Das sind so Prozesse, wo wir auch gerade reinkommen, weil von der GbR eben der Übergang zum WEG gerade ist. Und wir haben eine Verwaltungsgesellschaft, die uns die Verwaltung des Hauses macht, im Sinne von Wohngeldverwaltung, also auch die finanziellen Dinge da sozusagen einmal in Dienstleistung abgegeben, weil wir da gemerkt haben, das ist auch ein Thema, was zu Konflikten führen kann. Gerade über Finanzen zu sprechen, wir sind da zwar offen mit umgegangen, wenn finanzielle Schwierigkeiten in der Bauphase da war, wo einfach sehr hohe Kosten entstanden sind, dann haben wir das transparent kommuniziert und konnten da auch gemeinschaftlich Lösungen finden. Aber jetzt im Sinne von, wir wollen jetzt gemeinsam leben. Und ein Thema, was wir abgeben können, ist das Verwalten von den Finanzen und dem Wohngeld. Das haben wir dann einmal abgegeben. Das war ein WEG-Beschluss.
Das Stichwort Finanzen führt uns gleich zur nächsten Frage, Heike. So zwei große Häuser, die kosten ja auch eine ganze Stange Geld. Ne? Wie finanziert sich Querbeet?
Also einmal haben wir uns ja finanziert, indem jede Person ihre oder seine Wohnung bezahlt hat. Ne? Also da ist natürlich, so sind die Baukosten finanziert worden. Ne? Wir sind ja alle EigentümerInnen. Jetzt im Thun, wo wir jetzt hier alle wohnen, seit gestern sind wir tatsächlich vollständig, alle Wohnungen sind bezogen, merken wir, das ist ein Thema, was wir noch stark diskutieren müssen tatsächlich. Also nach welchen Kriterien werden zum Beispiel auch Neuanschaffungen finanziert? Ne? Haben wir vielleicht eine gemeinsame Kasse? Machen wir das über unsere Verwaltung? Das ist tatsächlich gerade eine Entscheidung, die noch zu treffen ist.
Mhm. Ne? Aber wie macht ihr Neuanschaffungen? Sagen wir jetzt braucht man eine neue Laterne am Straßenrand, hier auf eurem Gelände. Wie wollt ihr es machen? Also was gibt es für Optionen?
Um nochmal kurz auf die Bauphase zu gucken, da hatten wir die Entscheidung, dass alles nach Quadratmeter geht. Das heißt, die Personen hier im Wohnprojekt, die eine große Wohnung haben, haben auch anteilig mehr an Gemeinschaftsflächen finanziert und in dem Fall dann auch an der Lampe. Und da ist gerade tatsächlich eine offene Diskussion oder das ist noch ein Klärungsprozess, den wir für uns noch nicht geklärt haben, weil erstmal einziehen, ankommen.
Und wenn jetzt die Diskussion so darum geht, ja, wir haben auch unterschiedlich viel Geld, je nach Bewohner. Und andererseits sind auch bestimmte Notwendigkeiten einfach gegeben. Wie diskutiert ihr das? Gibt es dann Mehrheitsentscheidungen oder Konsensentscheidungen? Wie läuft das?
Wir haben über Konsensentscheidungen die Entscheidungen getroffen, das heißt über einen fünfstufigen Prozess. In der Bauphase hatten wir eine zweistufige Abstimmung, das heißt wir haben immer zuerst ein Stimmungsbild gemacht, um da auch schon zu sehen, wo sind schwere Bedenken, um da nochmal in Gespräche gehen zu können, wo sind schwere Bedenken, wie können die vielleicht aufgelöst werden, und haben dann erst Beschlüsse gefasst. Beschlüsse in dem Sinne, die ja oft nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden können. Also wenn wir uns entschieden haben, einen bestimmten Bodenbelag zu nehmen, dann ist der halt erstmal so. Da sind wir gerade im Prozess zu überlegen, gibt es da vielleicht Unterschiede, wenn wir jetzt zusammen wohnen, braucht es noch diesen zweistufigen Prozess oder auch nicht? Das sind aber alles noch offene Fragen, an denen wir gerade arbeiten.
Noch nicht angesprochen hast du jetzt den nachgefragten Punkt mit dem unterschiedlich viel Geld. Es kommt ja immer darauf an, wer versammelt sich in so ein Wohnprojekt. Ne? Habt ihr auch unterschiedliche Voraussetzungen, was ja normal ist. Ne? Ja. Wie geht ihr damit um? Wenn jetzt einige mehr Geld haben und sagen, ich finde aber die Beleuchtung besser, und andere sagen, ja, kann da ja sein, aber ich habe die Kohle nicht und ich möchte nicht so viel Geld dafür ausgeben.
Dafür gibt es unsere Treffen und das ein Vertrauensverhältnis, was wir gerade noch entwickeln, also was schon über die Bauphasen entwickelt wurde, aber auch gerade wieder im Entwickeln ist, weil wir jetzt uns ja erstmal live treffen. Wir nennen es immer noch Live-Treffen, weil wir zwischen live und digital unterschieden haben. Und da eine Vertrauensbasis zu schaffen, auch sagen zu können, ich kann es mir einfach nicht leisten, ich möchte gerne, dass wir eine andere Lösung finden, ist ja eine Vertrauensbasis, die es aus meiner Sicht braucht, um gemeinschaftliche Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir gerade dran, das lernen wir gerade. Haben das schon teilweise offengelegt, weil eben viele Themen schon aufkamen, gerade im Hinblick auf Finanzen. Und dann geht es darum, schwere Bedenken dann zu äußern und aber auch zu sagen, wo liegen denn die schweren Bedenken? Und dann auch ehrlich zu sein und nur schwere Bedenken zu äußern, ohne zu sagen, worum es geht, wäre für uns im Prinzip was eben nicht funktioniert, weil wir dann nicht wissen, woher kommen denn die Bedenken. Wir sind gerade dabei zu überlegen, ob nicht auch Soziokratie für uns ein Entscheidungsprozess sein kann. Da gibt es Einzelpersonen, die haben sich schon intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, andere noch nicht. Auch da im Hinblick auf Austausch zwischen verschiedenen Wohnprojekten, verschiedene Wohnprojekte in Lüneburg beschäftigen sich gerade mit dem Thema soziokratische Entscheidungen treffen. Da sind wir selber noch nicht so weit, dass wir uns darauf verständigt haben, dass das eine Entscheidungsform für uns sein kann, weil das genau auch noch gerade ein Lernen ist.
Und habt ihr sowas wie einen Sozialfonds oder so? Oder greift ihr euch auch gegenseitig unter die Arme, wenn es bei einem ein bisschen knapper ist, gerade jetzt am Anfang nach dem Einzug und den ganzen Kosten?
Wir hatten eine Arbeitsgruppe Fonds, die sich gegründet hat, als die Kosten so explodiert sind. Also als wir ja Corona hatten, Holzkrise, was auch Ukraine. Es sind ja diverse Themen in den letzten 2-3 Jahren passiert, die sich auf die Finanzen ausgewirkt haben. Und das war für mich aus meiner Sicht auch ein Zeichen, dass wir gemeinschaftlich Lösungen finden wollen, anstatt zu sagen, okay, dann kann sich eine Partei das vielleicht nicht mehr leisten, haben sich Tandems gefunden, wo Einzelpersonen gesagt haben, ich habe vielleicht mehr Möglichkeiten oder ich kenne noch jemanden, wo Privatkredite gegeben werden können. Die Namen kennen wir nicht alle, weil sich nicht alle in der Arbeitsgruppe beschäftigt haben und wollen wir auch nicht alle wissen, weil das nicht das Thema sein soll, dann zu wissen, wer hat wen da wie unterstützt. Die Parteien haben das untereinander geklärt mit Einzelpersonen. Das ist bekannt, dass es das gibt, aber nicht wer.
Und ihr seid lustigerweise auch ein Wohnprojekt, was direkt selbst Einnahmen hat, Einnahmen generiert. Ihr habt Coworking Space, ihr habt Stellplätze, guckt mich beide so überrascht und großzügig an, haben wir ja noch gar nicht gespürt. Wo sind die Einnahmen hin? Das wäre eine interessante Frage. Was macht ihr mit den Einnahmen? Vielleicht habt ihr noch keinen, habt vergessen, das abzubuchen oder so.
Nee, wir haben tatsächlich, also wir haben ja eine Gemeinschaftsfläche, die wir Open Space nennen, im Sinne von Coworking, aber Open Space bewusst, dass auch da nicht nur Arbeiten stattfindet, sondern auch künstlerische Aktivitäten gerne gesehen sind. Das ist eine Gemeinschaftsfläche, die wir uns sonst vielleicht nicht hätten leisten können, wenn wir da nicht zusammengestanden hätten und gesagt hätten, okay, die Gemeinschaftskosten wollen wir nicht noch höher treiben, wir starten da einen Crowdfunding-Prozess. Und Crowdfunding hieß in dem Sinn, dass wir geguckt haben, finden wir genug Privatkredite, die wir wieder refinanzieren können, um uns die Arbeitsplätze, da Arbeitsplätze als Synonym für verschiedene Tätigkeiten, leisten zu können. Das heißt, wenn ich da unten hingehe und sage, ich möchte da gerne einen Arbeitsplatz nutzen, zahle ich eine Nutzungsgebühr, um diesen Privatkredit auch wieder abzahlen zu können, weil der Raum im Moment noch nicht uns gehört, sondern den Personen, die uns Privatkredite gegeben haben. Das heißt, wir haben da Einnahmen, die uns helfen, mehr Gemeinschaftsfläche zu schaffen und mehr Arbeit, Wohnen, Leben verbinden zu können. Mhm. Das war uns als Gemeinschaft wichtig, das war eine gemeinschaftliche Entscheidung, wo wir auch viele Kompromisse miteinander diskutiert haben, aber letztendlich dann doch dazu gekommen sind, der Anteil ist uns wichtig, auch Arbeiten hier in Raum zu geben.
Und vor allem, dass ihr Erfolg hattet mit eurem Crowdfunding, dass es wirklich gelungen ist, Menschen, Dritte, die auch außerhalb wohnen und im Freundes- oder Bekanntenkreis sind, gesagt haben, das ist eine tolle Sache, dieses Querbeet-Wohnprojekt. Wir geben den Privatkredit und damit konntet ihr dann diesen Raum finanzieren. Ja. Und ist es schon abgeschlossen oder seid ihr in welchem Prozess, wie weit seid ihr denn mit den Einnahmen?
Der Crowdfunding-Prozess ist insofern noch lange nicht abgeschlossen, weil er immer wieder, also Privatkredite heißt ja auch, es gibt die Möglichkeit, seinen eigenen Privatkredit als externe Person oder auch als interne Person kündigen zu können und zu sagen, ich brauche jetzt mein Geld selber, weil ich brauche selber einen neuen Balkon oder was auch immer man sich gerade anschafft. Das heißt, wenn Privatkredit gekündigt wird, sind wir wieder am Loslaufen und gucken, ob wir einen neuen Privatkredit finden. Das heißt, das Thema wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Und dass wir das erstmal erreicht haben, gibt uns halt den Mut, dass wir da weiterdenken und denken, da werden wir weiterhin schaffen, auch neue Personen dann zu finden. Ja,
also auch Aufgabe für eine Arbeitsgruppe und für einige, sich damit zu beschäftigen. Anderes Thema, Stichwort Gemeinschaft. Heike, hier wohnen ja ganz bewusst ältere Leute zusammen mit Jüngeren und Babys und vielen dazwischen. Wie ist das? Mehr Generationen, Wohnprojekt, mehr als 50 Leute. Kannst du mal vielleicht, um gleich zum Punkt zu kommen, auch von den Herausforderungen erzählen?
Also erstmal finde ich, dass es, also ich bin ähnlich wie Eva in einem Dorf groß geworden. Und eigentlich ist es hier wie ein Dorf. Ne? Wir haben hier Babys, wir haben Kleinkinder, Schulkinder. Wir haben die Elterngeneration, die sind dann so in ihren 30ern oder so um die 40. Und dann haben wir die Oma-Generation. Das sind dann Leute, ich sag mal, ab 55 bis Mitte 70. Das sind dann die Ältesten bei uns. Ich muss sagen, Konflikte oder Herausforderungen sehe ich im Moment noch gar nicht so sehr, weil ich sehe oft erstmal das Positive, nämlich das schöne Miteinander. Und da ist jemand zum Beispiel sagt, die Kita hat heute zu, hat jemand spontan Zeit, auf mein Kind aufzupassen? Es klappt sicherlich nicht immer, weil auch viele von uns Älteren, ich zum Beispiel auch, ich bin zwar auch schon Oma, aber ich arbeite halt noch. Ich kann das nicht spontan unbedingt leisten, aber manchmal gibt es jemanden oder der hat Urlaub und sagt, Mensch, ja, bring dein Kind vorbei, ich habe Bücher hier oder bring was zu spielen mit und dann kriegen wir den Vormittag schon rum. Also das finde ich erstmal unheimlich schön und auch wenn ich dann aus dem Fenster gucke und ich sehe, die Kinder laufen mit ihren Rollerblades über unsere Wege und freuen sich, lernen sich ja auch zum Teil erst richtig gegenseitig kennen. Das ist auch so schön, das zu erleben. Und dann halt auch, dass ich ja das beobachten werde, wie die groß werden. Und das finde ich ist sowieso das Tollste, wie aus einem kleinen Menschen großer Mensch wird. Das bewegt mich sehr und das zu beobachten, da freue ich mich eigentlich jeden Tag, auch wenn ich hier die Kinder treffe. Was manchmal, wenn du wirklich Herausforderungen unbedingt hören willst, dann würde ich sagen, vielleicht das Thema, wir haben ja sehr große Flure vor unseren Wohnungen und natürlich laden die auch sehr zum Spielen ein. Und dann kann es schon mal störend sein, wenn man vielleicht gerade seinen Mittagsschlaf macht oder man will in Ruhe was lesen und die Kinder quietschen auf dem Flur, sage ich mal. Aber es ist ja auch für alle, die hier wohnen, ein riesiger Lernprozess. Das heißt, du kannst vor deine Tür gehen und sagen, hier, liebes Kind, ich wollte gerade ein bisschen meine Ruhe haben, könnt ihr bitte leise spielen oder könnt ihr in eure Wohnungen gehen? Das muss man halt auch lernen hier, ne? Dass man auch anderen Grenzen setzt, weil man selber hier auch bestimmte Bedürfnisse hat, die auch erfüllt werden sollen.
Im Moment quietscht hier aber niemand. Ich höre auch keine Handwerker quietschen. Also offenbar klappt das soweit ganz gut und ihr lernt euch noch hier weiter kennen. Für die Hörerinnen und Hörer nochmal, wir sind hier bei Wohnprojekte im Gespräch. Ich spreche mit Eva Kern und Heike Virchow zum Thema Nachhaltigkeit, gemeinsam wohnen und auch zum Thema Vernetzung. Mein Name ist Tom Voss und wir nähern uns jetzt dem zweiten Punkt, nämlich wir wollen auch noch sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Eva, was sind die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele von Querbeet?
Die Nachhaltigkeitsziele sind sowohl ökologische als auch soziale, würde ich mal sagen. Ich würde sie jetzt nicht runterbrechen auf irgendwelche Nummern aus irgendwelchen Sustainable Development Goals oder wie auch immer wir sie nennen wollen, sondern vor allem darauf beziehen, dass wir eine ökologische Bauweise gewählt haben. Das heißt, unsere beiden Häuser sind aus Stroh, Lehm und Holz, mit Ausnahme der Tiefgarage. Und wir haben uns darauf geeinigt, oder die Menschen, die hier ins Wohnprojekt gekommen sind, haben sich dafür ausgesprochen, dass sie natürliche Baustoffe nutzen wollen, die aus der Region kommen, die im härtesten Fall wieder auf dem Acker gebracht werden können, sollten wir irgendwann mal unsere Häuser abreißen, und die möglichst wenig natürliche Ressourcen der Natur entziehen. Einmal merken wir das in den Häusern. Wir merken das aber auch dafür, dass wir uns entschieden haben, einen Naturgarten anzulegen vor den Häusern. Also zwischen unseren beiden Häusern wird gerade eine Fläche geschaffen, die guckt, dass auch die Artenvielfalt erhalten bleibt, die wir erstmal vertrieben haben, dadurch, dass wir hier gebaut haben. Dass wir da auch gucken, hier kommen Pflanzen hin, die aus der Region kommen. Hier kommen hoffentlich bald wieder Tiere hin, die sich hier wohlfühlen, die hier gelebt haben. Und eben das Soziale, dass wir hier sagen, wir nutzen gemeinsame Ressourcen, wir sparen uns vielleicht auch die eigene Waschmaschine zu Hause, um ein ganz konkretes Beispiel zu haben. Wir haben 2 Waschmaschinenräume, wir teilen uns auch Flächen, wo wir uns treffen können. Und genau, wir leben gemeinsam als soziales Projekt und tauschen uns auch über Themen aus und geben uns gegenseitig Unterstützung im nachhaltigen Boosten.
Leuchtet mir alles ein. Wie fand das denn so der Baubetreuer, als ihr mit diesen ganzen Ansprüchen, und hast du wirklich Stroh gesagt? Stroh, Lehm und Holz, ja. Wie fandest du der Baubetreuer? Stroh, Lehm und Holz?
Der hat sich vor uns schon dafür entschieden.
Ach so, das also, kam von ihm, genau, er war schuld. Okay.
Das Wohnprojekt war schon gestartet als nachhaltiges Wohnprojekt und mit der Bauweise, die stand schon auf dem Papier sozusagen, als wir alle eingetreten sind. Das heißt, der unterstützt das auch mit. Wir haben das auch nach außen offen kommuniziert und wollen da auch ein Vorzeigeprojekt sein. Wir sind eins der größten Strohlehm-Holzbauten deutschlandweit. Jetzt habe ich die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber Lüneburg ist da einfach auch ein Leuchtturmprojekt. Wir haben hier um die Ecke noch ein Wohnprojekt, was sich Speicherbogen nennt, was ähnlich, also was der gleichen Wohnbauweise gebaut ist wie wir aus Querbeet. Das heißt, da konnten wir sehr viel lernen. Wir haben noch einen Stockwerk oben drauf gesetzt, was nochmal neue Herausforderungen gegeben hat, aber der Bauträger war sich dem bewusst.
Und wer das verstehen will, wie ein Baubegleiter damit auch klarkommt, der kann sich den Podcast hier nochmal anhören, das Gespräch mit Volker Holtermann in der Reihe dieser Interviews. Heike, warum habt ihr Querbeet aus Stroh gebaut, Stroh und Lehm?
Ja, weil das vorgegeben war, ne? Praktisch hat Eva ja gerade erzählt, dass Plan W ja praktisch von vornherein die Vorgabe ja gegeben hat. Mhm. Das ist die Bauweise, und wer das möchte, der kann hier einziehen. Der kann sich weiter damit beschäftigen und sich überlegen, ob er oder sie hier einziehen will. Also für mich persönlich war das auf jeden Fall ein Argument. Ich hatte mir vorher andere Projekte angeguckt, die im Entstehen waren, in Hamburg auch. Und ich habe immer gedacht, boah, dieser Beton, überall Beton und Kunststofffenster, es ist einfach nicht meine Welt. Und als ich dann hier gelesen habe, Holzfenster, Holzfußboden, Eichenbohlen hier auf meiner Dachterrasse, dann natürlich, ne, Stroh und Holz und Lehm, das riecht hier ganz anders als in einem Neubau aus Beton.
Ich könnte jetzt Musik unterblenden, um den Effekt noch zu erhöhen, wie du das so ausmalst. Das klingt so schön. Ich würde jetzt so eine leise Musik darunter legen, tue ich aber nicht. Erzähl weiter. Zum Beispiel auch von den fehlenden Kanten. Ich gucke bei dir aus dem Küchenfenster. Mhm. Warum ist da keine Kante?
Ich habe es schon einmal falsch erklärt, deswegen vielleicht lieber Eva. Also es hat was damit zu tun, dass ja Stroh in den
Nein, wenn Wänden du angeeckt ist. Bist, dann lass es Eva versuchen. Ja.
Jetzt stellt sich raus, dass weder Heike noch ich in der Arbeitsgruppe bauen waren. Das ist das Schöne beim großen Wohnprojekt, dass wir das schön auf verschiedenen Schultern verteilen konnten. Das hat aber mit der Stroh-Lehm-Holz-Bauweise zu tun, dass der Lehm rund sich besser putzen lässt als, also ich breche das jetzt mal runter, damit ich nicht was Falsches erzähle. Der Lehmbauten zeichnen sich dadurch aus, dass die Ecken rund sind, dass es einfacher ist, eine runde Ecke zu machen, als eine eckige Ecke zu machen.
Sieht trotzdem nach aufwendiger Handarbeit aus.
Tatsächlich sind hier sehr, sehr viele Menschen auch beteiligt gewesen. Mhm. Auch unsere Strohbaustelle war ein Gemeinschaftsprojekt, weil wir gemerkt haben, unsere beiden Häuser sind so groß, unsere Baustelle ist so groß, dass wir nicht die Firma finden, die uns den Strohbau und den Lehmputz machen kann. Das heißt, wir sind losgelaufen, haben Menschen gesucht, die mithelfen können. Es waren oft so Dreierteams, dass eine Person kannte sich mit der Bauweise aus, eine zweite Person hatte Baustellenerfahrung und eine dritte Person hat sich das körperlich vorstellen können, hier im Sommer mit zu helfen, Strohballen in Holzgestänge zu stopfen und Lehm drüber zu putzen. Und da haben wir das geschafft, dass wir die Menschen gefunden haben und dass wir den Menschen sogar ein Zuhause geben konnten. Das hat für mich auch so einen Gemeinschaftseffekt gehabt. Wir brauchten einerseits natürlich die Personen, die uns unterstützen. Die Personen kamen aber nicht unbedingt alle aus Lüneburg. Die kamen aus ganz Deutschland, die kamen auch aus Österreich. Ich meine sogar jemand aus der Schweiz. Und das heißt, die hatten kein Bett hier. Mhm. Und wir haben gesagt, wieso sollen die Menschen jetzt alle in Hotels gehen und irgendwie anonym untergebracht sein? Wir gucken doch mal, ob wir nicht Gastfamilie spielen können. Das heißt, vor allem die Lüneburgerinnen haben da einfach Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich selbst bin 3 Wochen aus meiner eigenen Wohnung ausgezogen, zu einer Freundin gezogen und hatte dann da Strohbauerinnen in meiner Wohnung wohnen, was für mich einfach dafür gesorgt hat, dass die Baustelle noch mal mehr meins wurde, dass ich da Menschen kenne, die geholfen haben, die Häuser hier zu verputzen und zu stopfen. Und genau, das war ein sehr schöner gemeinschaftlicher Effekt, dass wir auch das geschafft haben, uns da gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Manche sind hier hingekommen, haben Kaffee gekocht, Kuchen vorbeigebracht und wir hatten Mülltrupps. Also wir haben unter uns Eigentümerinnen, Bauherrinnen geguckt, wer kann denn hier unterstützen, dass wir das Stroh am Abend wieder zusammenkehren, während die Strohbauerinnen noch fleißig an unserer Baustelle aktiv sind oder einfach Müll einsammeln auf der Baustelle, damit es ordentlich aussieht. Und wie können wir da selber aktiv werden, um so ein bisschen Eigenleistung auch reinzubringen?
Ich habe noch eine Frage und zwar, wie geht ihr mit Verkehr um oder sagen wir es allgemeiner mit Mobilität? Habt ihr da auch besondere Vorstellungen?
Wir haben als Querbeet ein Mobilitätskonzept geschrieben, noch relativ am Anfang. Es gibt hier eine Verordnung, wie viele Stellplätze wir brauchen, wenn wir hier neue Wohnungen bauen. Und da haben wir gesagt, wir wollen ökologisch wohnen, wir brauchen gar nicht so viele Stellplätze. Das mussten wir nachweisen und haben dann ein Konzept geschrieben, um unsere Tiefgarage kleiner machen zu können, wie wir sie nach Bauvorschrift hätten machen müssen. War eben die Voraussetzung, da einmal gut darzustellen, das ist uns gelungen, dass wir auf ein paar Autos verzichten können. Das heißt, wir haben da einfach wiederum Ressourcen gespart, indem wir weniger Beton in die Erde gebracht haben, wie wir das ursprünglich im Bauplan vorgesehen hatten. Und auch jetzt einige Stellplätze haben, wo zum Beispiel Fahrräder drauf parken. Das heißt, wir haben die Anzahl an Fahrradstellplätzen extrem erhöht, weil wir einfach sehr viele Fahrräder hier haben und auch diverse Gäste lieber mit dem Fahrrad kommen als mit dem Auto oder gar keins besitzen. Und wir haben geguckt, welche Autoparkplätze gibt es noch und wer bringt vielleicht auch ein Auto mit, was ich mir mal ausleihen kann. Ich selbst habe kein Auto, weiß aber, wen ich hier ansprechen kann, wenn ich doch mal irgendwo hin muss, wo es mit dem Auto besser erreichbar ist.
Hat auch so ein Campervan sein Plätzchen bei euch im Mobilitätskonzept?
Die Tiefgarage ist leider nicht hoch genug, aber deswegen können wir Heikes Camper auch immer sehr gut aus dem Fenster sehen. Das ist okay. Auch schön, das heißt,
nicht zu übersehen.
Der Vorteil ist, ja. Wir wissen, wenn Heike zu Hause ist und der Camper da steht und können uns gemeinsam freuen. Und während der Bauphase hatten wir da eine kleine Kaffeestation und konnten uns da aufwärmen, während die Tiefgarage noch gebaut wurde.
Eva, und mit diesen Mobilitätsüberlegungen, das klingt ja auch nach Konflikt dann mit der Stadt und diesen Stellplätzen und so weiter, ne? Wie läuft überhaupt die Kooperation beim Stichwort Mobilität mit der Stadt Lüneburg?
Wir haben da sehr gute Gespräche geführt. Wir konnten darauf aufbauen, dass es eben schon Wohnprojekte gibt, die schon Wege geebnet haben. Lena war das erste Wohnprojekt, was in Lüneburg war, was uns aus Rückblicksicht die Arbeit erleichtert hat, dass wir einfach viele Referenzprojekte schon hatten. Wir hatten Mehr Leben schon, die sehr viele Gespräche schon geführt haben und ein Neubauviertel, wo schon Wohnprojekte vorgesehen waren. Was ja auch zeigt, dass es da eine Befürwortung von dem Thema Wohnprojekte gibt. Und auch das Thema Mobilität ist hier ein Thema, was sehr viel diskutiert wurde. Der Stellplatzschlüssel, den konnten wir nicht für ganz Lüneburg ändern, aber zumindest für unser Wohnprojekt, sodass unsere Tiefgarage ein bisschen kleiner geworden ist.
Ah ja, ist eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden. Okay, gute Nachricht, dass das gelingt, dass das geht, dass ihr das erreicht habt als Wohnprojekt hier in Querbeet. Nochmal für die Hörerinnen und Hörer, ich spreche mit Eva Kern und Heike Virchow im Wohnprojekt Querbeet in Lüneburg und ich bin Tom Voss. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Punkt, den wir uns heute vorgenommen haben, und zwar Stichwort Vernetzung. Eva, ihr versteht euch ja nicht als autonome Einzelbewohnerinnen und Bewohner, sondern ihr seid zusammen hier eingezogen. Ihr wollt miteinander verbunden auch wohnen. Wie geht das eigentlich so intern? Wie kommuniziert ihr hier im Querbeet-Wohnprojekt?
Wir haben verschiedene Kommunikationsplattformen. Also ganz konkret haben wir einen Cloud, eine Nextcloud, über die wir unsere Dateien speichern und auch einen Talk, also einen Messenger, bei dem wir alle Zugriff haben und wo wir verschiedene Gruppen haben, von Nordhaus, Südhaus bis die verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich dann untereinander vernetzen können. Nextcloud ist eine Open-Source-App. Okay. Genau, wir haben uns die Arbeitsgruppe Internet hat sich sehr damit beschäftigt, wo wollen wir denn unsere Dateien speichern, was sich auch aus der Historie, wir sind ein Corona-Projekt letztendlich, wir brauchten irgendwann digitale Tools. Und wir haben zum Glück Menschen, die sich mit dem digitalen Bereich sehr gut auskennen und die sich gesagt haben, das Thema nehme ich mir an, ich suche uns da mal eine Software, die wiederum auf Servern läuft, die mit Windkraft betrieben wurden, auch so ein Nebeneffekt, wir wollen nachhaltig zusammenleben, die Software installiert haben und die dafür gesorgt haben, dass wir auch da möglichst alle Generationen mitnehmen können. Also für mich ist so ein positiver Corona-Effekt, dass wir das geschafft haben, hier eine Augenhöhe herzustellen, indem wir ein Buddy-System eingeführt haben. Das heißt, es gibt eine Person, die sagt, ich kenne mich mit dem digitalen Zeug überhaupt nicht aus. Es gibt aber auch einige Personen, die gesagt haben, ich kenne mich damit aus und ich kann dir deine Fragen beantworten. Das heißt, wir haben so Tandems oder manchmal auch Dreiergruppen gebildet. Eine Person kann das sehr gut, eine eher weniger. Was dazu geführt hat, dass wir hier auch Kompetenzen ausgetauscht haben von eher jüngere Generation, eher digital affin. Im Vergleich zu eher ältere Generation hat schon Bauerfahrung. Und das hat dazu geführt, dass wir hier die verschiedenen Perspektiven zusammengeführt haben.
Und die Dokumente, die entstehen aus Arbeitsgruppen, Protokolle etc., das liegt ja alles in der Cloud ab.
Ja, jede Arbeitsgruppe hat einen Ordner. Wir haben eine extrem gute Ordnerstruktur, wo sich auch eine Person, die hier mitwohnt, mit auseinandergesetzt hat, die Struktur einmal aufgesetzt hat und den anderen das vorgeschlagen hat und den Wunsch, dass da alle Dateien landen, von Fotos bis Protokollen, damit alle möglichst sich mitgenommen fühlen.
Mhm. Heike, wie macht ihr das so mit der Nachbarschaft? Also wenn hier innen drin die kommunikativen Fäden glühen, wie ist das so mit der Nachbarschaft?
Also es gibt viele von uns, die digitalen Möglichkeiten total schätzen, aber eigentlich hier sind wegen der analogen Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich mich erinnere, als wir hier, also ich bin eingezogen als eine der ersten im September letztes Jahr, da war natürlich auch noch Sommerwetter, ne? Wir hatten alle unsere Türen offen, wir haben dauernd was rein, was rausgetragen, die Handwerker kamen rein, weil es war ja alles noch gar nicht so sehr fertig und das war ein sehr intensives Miteinander, weil wir haben uns auf dem Flur getroffen und das war intensiv analog. Jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel hier auf meinem Stockwerk alle paar Wochen ein Stockwerkstreffen haben und uns so über die aktuellen Themen austauschen. Also im Moment ist es zum Beispiel, wie putzen wir hier eigentlich? Wie schmutzig ist es hier eigentlich bei uns? Wir wohnen hier oben interessanterweise alle, also 5 alleinstehende Frauen. Sehr dreckig wird es hier gar nicht. Deswegen putzen wir viel seltener als andere Stockwerke, wo sehr viele Kinder wohnen zum Beispiel. Also das kann man sehr individuell gestalten. Und da sind wir sehr analog miteinander. Ja, wir haben unsere Gesamttreffen alle 2 Wochen. Wir haben feste Daten, an denen wir uns treffen, damit die Wochentage wechseln. Man wird hier auch sehr gut mitgenommen. Man muss sich aber auch selbst ein bisschen Mühe geben, ne? Also ist hier nicht nur, hier ist nicht Bringschuld, hier ist auch ein bisschen Hohlschuld. Ne? Mhm. Ich muss mich auch bemühen, dass ich an den Themen dranbleibe.
Mhm. Und wie ist das so mit der Art der Kommunikation? Sind das durchweg moderierte Gespräche oder wie habt ihr euch da sowas überlegt, so Regeln? Wie wollen wir miteinander kommunizieren?
Kommunikationsregeln in dem Sinne, würde ich sagen, haben wir uns noch nicht überlegt. Also es gibt natürlich den Wunsch, wie Kommunikation stattfinden kann. Wir haben aber noch keine Regeln festgelegt. Was wir gerade mit den eingeführten Treffen, auch für die haben wir noch keine Namen, die 2-Wochen-Treffen, die Heike gerade erwähnt hat, eingeführt haben, ist verschiedene Rollen von Zeitgeberin, von Energieperson, die guckt, vielleicht brauchen wir gerade mal eine Pause oder eine Auffrischung, von der Person, die Protokoll schreibt, eine andere Person, die moderiert. Das sind wechselnde Rollen, die wir uns aus anderen Gruppenprozessen abgeguckt haben und die wir miteinander auch gerade teilweise neu, manche, die Initiativenerfahrung oder Vereinserfahrung haben, neu für sich noch mal lernen in anderen Kontexten. Das probieren wir gerade aus. Und das Schöne ist ja, aus meiner Sicht, wir geben uns die Regeln selber und wir lernen eben im Miteinander. Und wir lernen so Dinge wie, es gibt die Idee, dass die Arbeitsgruppenweise die Rollen rotieren, wo dann aufgefallen ist, okay, Arbeitsgruppen haben wir schon, diese Strukturen, vielleicht können wir auch flureweise wiederum rotieren lassen. Das sind dann so offene Fragen und das Schöne ist, dass wir gerade die Kultur haben, wir probieren mal was aus und dann können wir es auch neu erfinden.
Heike, du hattest das doch angesprochen, dass die Corona-Zeit eine Zeit war, die auch eine große Herausforderung war, weil es zeitgleich zu einem riesigen Kommunikationsbedarf hier stattgefunden hat. Und da wart ihr wahrscheinlich sehr froh, auch online kommunizieren und diskutieren, entscheiden zu können. Andererseits kommt man online, gerade wenn es mal Konflikte gibt und wenn Emotionen auch eine Rolle spielen, an gewisse Grenzen. Also wie geht ihr um, so das zu balancieren zwischen online und offline?
Die Online-Zeit ist ja zum Glück größtenteils vorbei. Das heißt, wir haben gerade keine Online-Treffen mehr. Ich habe das Gefühl, dass dadurch Konflikte, auch wenn sie noch nicht ausgebrochen sind, schneller gelöst werden können, weil ich eben im direkten Gespräch bin und vielleicht nochmal an die Nachbarstür klopfen kann und sagen kann, ich habe da vorhin was im Talk geschrieben, ich glaube, da wurde was falsch aufgefasst, lass uns da mal kurz drüber reden. Direkte Kommunikation. In Online-Prozessen hatten wir es so, dass wir haben zum Beispiel die Kontaktdaten offengelegt und hinterlegt. Das heißt, ich hätte auch immer die Möglichkeit gehabt, eine Person mal anzurufen oder mal zu fragen, ob wir uns im Zweier digital mal treffen wollen, um Dinge aus dem Weg zu räumen.
Noch ein Stichwort Technik. Habt ihr so ein IT-Kollektiv hier oder einen Dienstleister vor Ort?
Wir haben ja eine AG Internet und da sind zum Glück auch für mich extrem kundige Menschen versammelt, die Begriffe benutzen, die kann ich auch nicht schreiben. Und dann wundere ich mich oft, woher wissen die das, warum weiß ich das nicht? Aber viele machen es halt auch beruflich und haben da einfach ein vertieftes Wissen. Mhm. Ob das jetzt Internet selber ist, hier die Internetverbindung, dass wir hier überhaupt Internet haben, ob es nun das ist oder unser Serverraum. Also es gibt halt einfach hier zum Glück Menschen, die sich damit sehr gut auskennen oder die sich reinfuchsen mögen. Mhm. Und das finde ich auch prima, weil die haben diese Kompetenz. Ich kann dafür was anderes, noch jemand kann was Drittes. Und das ist sehr schön, dass das hier so zusammenkommt. Also Wir haben hier so viele verschiedene Berufe auch, dass man oft staunt, ne? Wenn eine Frage gestellt wird, irgendwer wird es schon wissen. Also unser Schwarmwissen funktioniert ganz gut.
Eva, Vernetzung ist ja auch ein Begriff, der bewusst zielt auf die, auf das Quartier, auf das, auf ähnliche Leute, die ähnlich wohnen oder auf andere Fachleute. Wie vernetzt seid ihr und wie arbeitet ihr an dieser Art von Vernetzung?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wen von uns aus Querbeet man fragt. Ich persönlich liebe Vernetzung, deswegen bin ich da auch sehr aktiv und war eben auch schon vorher aktiv und bin darüber überhaupt bei Querbeet gelandet. Und wir haben schon das Interesse, dass wir hier ankommen wollen und uns mit Nachbarschaften vernetzen wollen, im Sinne von, letztes Jahr hat hier ein Stadtteilfest stattgefunden und da waren wir als Querbeet präsent. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, dass es da eine kleine Aktion für Kinder gibt und wir hatten eine Hüpfburg organisiert, die wir gemeinsam betreut haben und waren da auf verschiedenen Organisationstreffen. Das ist je nachdem unterschiedlich, wen wir hier fragen, aber was auch gut ist, weil wir sind ja alle unterschiedliche Menschen und haben unterschiedliche Interessen. Wenn eine Person hier ist, die sagt, mir reicht schon mein kleines Dorf querbeet, dann ist es absolut in Ordnung, genau wie eine Person vielleicht sagen kann, ich möchte aber gerne auch nochmal zu einem Stadtteilorganisationsfest gehen oder ich will vielleicht auf einer Strohbautagung erzählen, dass wir aus Stroh gebaut haben. Da gibt es schon den Wunsch, das abzusprechen und auch nicht einfach nur loszulaufen und ein ganzes Projekt präsentieren zu wollen, ohne dass das Projekt davon weiß. Aber eben auch da wieder direkte Kommunikation kann helfen, dass da, wenn es Bedenken gibt, das einmal geäußert werden kann, dass ich zum Beispiel aus persönlicher Sicht sehr gerne hier sprechen kann, aber nicht sagen kann, ganz querbeet will, dass wir uns vernetzen. Das würde ich auch nicht sagen.
Hm. Auf der anderen Seite, wenn es Vernetzungstreffen gibt in Lüneburg, du sprachst das vorhin an, dann bist du ja eine von querbeet, sagen wir, die an so einem Treffen teilnimmt und dann auch für querbeet spricht und auch querbeet Interessen mit einbringt oder querbeet Kompetenzen. Oder stelle ich mir das falsch vor?
Das stimmt schon. Wenn ich jetzt aber an Wohnprojekt Stammtische zum Beispiel denke, die in Lüneburg stattfinden, dann geht es ja allen anderen auch so. Mhm. Dass auch die da sitzen und vielleicht aus einem Wohnprojekt mit 8 weiteren Parteien kommen und nicht für jede dieser Parteien sprechen können, weil wir nun mal alle Menschen sind und uns auch ausgesucht haben, dass wir mit unterschiedlichen Menschen zusammenwohnen wollen, die dann ihre Perspektive repräsentieren können, aber nicht ein ganzes Querbeet wiedergeben können, weil für 56 oder fast 70 Menschen sprechen zu können, mhm. haben.
Ja, ich zögere noch etwas, Eva, und zwar, weil diese Vernetzung, so wie du sie auch eingebracht hast in unser Gespräch, die ist ja nicht ein persönliches Hobby von dir, sondern sie dient natürlich auch der Verankerung und der Nachhaltigkeit des Wohnprojektes. Das ist jetzt nicht, weil der eine da ein bisschen mehr Lust hat als der andere oder so, sondern weil man Teil einer größeren Einheit werden will. Also klingt das jetzt zu philosophisch oder rühre ich da an etwas? Also dass es nicht nur ein persönliches, eine persönliche Vorliebe von jemand ist.
Genau, darüber würde ich zustimmen. Ich sehe da auch klare Vorteile für das ganze Projekt, dass wir nämlich lernen können von anderen, dadurch, dass wir sie kennen und fragen können, wie habt ihr das denn eigentlich gelöst, als ihr vor der Frage stand, wie organisiert ihr eure Gruppentreffen?
Habt ihr das erfahren, wie andere das machen und habt ihr davon gelernt?
Ja, tatsächlich. Also genau, das war kein fiktives Beispiel, sondern wir sind hingegangen und haben andere Wohnprojekte angefragt, wie organisiert ihr euch eigentlich, trefft ihr euch einmal im Monat, wie macht ihr das so? Eingesammelt und dann aber auch zu sagen, okay, das ist schön zu wissen, dass ihr das alle so macht. Die Optionen haben wir jetzt gehört und jetzt finden wir unsere eigene Lösung.
Heike, diese ganze Vernetzerei, kommt dir das auch manchmal so ein bisschen so vor, was bringt das oder so?
Also ich glaube, Vernetzung darf man nicht als darf man nicht daran messen, bringt das jetzt einen sofortigen materiellen Erfolg, dann wäre man sehr frustriert, glaube ich, sehr schnell. Für mich ist Vernetzung was Mittelfristiges, manchmal ist es auch langfristig. Und es steht auch für mich gar nicht sofort der Nutzen im Vordergrund. Also wenn ich mich vernetze, merke ich für mich selbst, es ist ein Bedürfnis, das ich habe, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, denen, die zu fragen, wie habt ihr das gemacht, was ist euch dabei wichtig, wer seid ihr eigentlich, finde ich unheimlich spannend. Und man nimmt, finde ich, aus jeder Begegnung irgendwas mit und dann macht das was mit einem, ne? Also ich bin zum Beispiel seit über 20 Jahren in einem beruflichen Netzwerk. Und wenn ich überlege, was die Kontakte im Laufe der Jahre mir an Impulse in mein Leben gespült haben, das ist unfassbar. Also da sind Freundschaften entstanden, das ist so wertvoll. Und ich bin aber nicht reingegangen und habe gedacht, oh, bestimmt kriege ich dadurch ganz viele neue Kunden und oh, neue Freundinnen werde ich da auch finden. Überhaupt nicht. Also es ist auch wie hier jetzt in Lüneburg, ich bin ja hier in der Stadt ganz neu, ich entdecke das hier und gucke, wo kann ich denn andocken, wo kann ich auch nützlich sein. Ich finde auch bei Vernetzung sehr wichtig, dass man erst gibt und dann nimmt und ich schaue immer, was kann ich denn hier bei Querbeet, was kann ich hier reingeben, aber auch, was kann ich Lüneburg geben von dem, was ich bin? Wie kann ich hier nützlich sein? Und dann werde ich bei diesem Nützlichsein auf verschiedenen Ebenen wieder Leute kennenlernen. Die kennen wieder jemanden. Und vielleicht suchen wir irgendwann, das Leben treibt ja merkwürdige Blüten manchmal, suchen wir hier wieder jemanden, der hier eine Wohnungsnachfolge antritt, weil jemand wegziehen muss oder so. Und dann sage ich, Mensch, ich habe da bei der Demo habe ich da einen kennengelernt, du, der sucht gerade. Also so ist doch das Leben. Also so ist es für mich und das ist für mich Vernetzung.
Eva, ihr vernetzt euch hier in Lüneburg. Wie darf ich mir das vorstellen? Einmal im Monat trifft sich die Wohnprojektszene zum Wein und erzählt, was im Moment so abgeht oder so ähnlich?
Genau, es gibt hier verschiedene Strukturen. Einmal gibt es den Wohnprojekte-Stammtisch. Der trifft sich immer am ersten Montag im Monat um 19 Uhr, wo verschiedene Wohnprojekte sitzen. Sowohl die Menschen, die in Wohnprojekten leben, die gerade eins bauen, als auch die, die Interesse haben. Manchmal gab es einen Aufruf, hier sind ganz viele Interessierte, liebe Wohnprojekte, kommt doch mal dazu und erzählt, was ihr tut. Und dann gibt es den Verein, also der Wohnprojekte-Stammtisch ist organisiert vom Verein Mehr Leben e.V., und vom Wohnprojekte Kontor, was so eine Beratungsstelle ist, ehrenamtlich betrieben. Die beiden organisieren den Stammtisch und rufen dazu auf und haben einen großen Verteiler, wo da eingeladen wird, wo man sich auch drauf als interessierte Person setzen lassen kann. Und dann gibt es den Verein Mehr Leben, der fast im Sinne von Lobbyarbeit macht zum Thema Wohnprojekte, also aufklärt, Wege bereitet hat, sich zusammengetan hat, um da zu erklären, was sind denn Wohnprojekte überhaupt, wie gehen wir da mit Strukturen um, der Fortbildungen organisiert, eben Soziokratie ist so ein Beispiel, und der klassisch als Verein organisiert ist. Das heißt, da kann ich als Wohnprojekt einmal Mitglied werden, ich kann aber auch als Einzelperson da Mitglied werden und dann gibt es einen Vorstand, wie man sich das so vorstellt, einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung und sogenannte aktiven Treffen, wo wiederum Vertreterinnen von Wohnprojekten sind, die sich vernetzen wollen, mhm, wo auch nicht alle Mitglieder sind.
Das sind doch sehr konkrete Ziele und Zwecke und Verbindungen, die euch dann auch nützlich sind, wo auch gerade neue, die sich interessieren, die vielleicht auch diese Sendung hören, Anlaufstellen finden. Man kann sich das ja ganz leicht über eure Website, die ich dann auch wieder in die Shownotes nehme von dem Podcast, sich informieren und schlau machen. Liebe Eva, liebe Heike, das waren jetzt auch nochmal sehr praktische und hilfreiche Informationen zu dem irgendwie ein bisschen abstrakt und ein bisschen weltabgewandten Begriff der Vernetzung. Und so ähnlich war es ja auch mit der Nachhaltigkeit, wie ihr das mit Leben gefüllt habt. Das Gleiche gilt für den Begriff gemeinsames Wohnen. Also auf allen drei Ebenen habt ihr für mich ganz neue Sachen nochmal erläutert, mit dem Stroh zum Beispiel, das war mir überhaupt nicht klar. Und auch die praktische Seite von Vernetzung, das ist also nicht ein abstraktes Ding, was man irgendwie erreichen will, sondern ganz praktisch für einzelne Leute unterschiedlich, auch wenn es gar nicht so ein bestimmtes Votum gibt, so ein Mandat, jetzt vernetzen wir uns, sondern Einzelne das für richtig und wichtig halten. Das Gleiche gilt für die Frage der Arbeitsorganisation. Bei euch ist mir sehr sympathisch und auch neu, dass ihr gar nicht besonders Regeln aufstellt, sondern einfach sagt, wir machen flexible Rollen, die in unterschiedlichen Situationen von den Einzelnen abwechselnd wahrgenommen werden sollen. Das sind so Aspekte, die ich jetzt auch nochmal so schnell zurückspiegle an euch. Für all das herzlichen Dank, Eva und auch Heike, für eure Auskünfte. Und mir bleibt jetzt zu sagen, das war Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Eva Kern und Heike Virchow im Wohnprojekt Querbeet Lüneburg. Und ich bin Tom Voss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcasts, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und positive Bewertungen. Ihr findet diesen Podcast bei der Google-Suche oder auf der Website Podigy unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt:
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.